Norddeutscher Rundfunk und Westdeutscher Rundfunk, erstes Programm.
Aus Hamburg.
Das Echo des Tages. Nach einer ungewöhnlich langen Untersuchungshaft von 447 Tagen stand der frühere Vorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, Rolf Grunert, heute in Hamburg erstmals vor Gericht. Die Anklage wirft dem 53-Jährigen vor, von 1971 bis zu seiner Festnahme für den Staatssicherheitsdienst der DDR gearbeitet und Material über die innere Sicherheit der Bundesrepublik nach Ost-Berlin geliefert zu haben. Über den Prozessbeginn berichtet auch die Löwer.
Erhebliche öffentliche Aufmerksamkeit für den Bund deutscher Kriminalbeamter versprach sich Rolf Grunert, als er Mitte der 70er Jahre insgeheim Kontakte zum Gewerkschaftsbund der DDR knüpfte. Einmal, um den als rechtsabgestempelten Kripo-Bund mal in einem anderen Licht erscheinen zu lassen, zum anderen, um das Feld der DDR-Kontakte dem DGB streitig zu machen. Die öffentliche Aufmerksamkeit hat Rolf Grunert bekommen. Freilich nicht in Form positiver Publicity für seinen Verband, sondern in Gestalt einer Anklage als mutmaßlicher DDR-Agent, der von 1971 bis 1977 dem Staatssicherheitsdienst der DDR Materialien geliefert haben soll, und zwar in konspirativen Treffs auf Ostberliner Boden. Gewerkschaftskontakte oder Agententätigkeit. Das ist also in dem Prozess, der heute früh vor dem Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts begann, die Frage. Und wäre Rolf Grunert ein anderer, so würde man mit amüsiertem Achselzucken über seine Geschichte von den publicity-fördernden Ostbegegnungen hinweggehen, die er dem Gericht in einer Generalabrechnung mit der Anklageschrift zu Prozessbeginn auftischte. Aber der 53-jährige Oberkommissar der Hamburger Kripo war schon immer für Überraschungen gut, mit denen er es auch verstand, seinen Verband im Gespräch zu halten. Dabei versäumte es Grunert nicht, sich als rechter Ordnungsmann zu profilieren. Sei es mit der Forderung nach einer Bundeskripo oder dem Wunsch nach Reorganisation der bundesdeutschen Geheimdienste im Abwehrkampf etwa gegen den Terrorismus. Immer auf die Wahrung der Sicherheit der Bundesrepublik bedacht und mit beiden Beinen fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. So stellte sich Grunert heute in einer persönlichen Erklärung dar. Er sei, so meinte er bitter, jetzt allerdings frustriert. Dies bezog sich auf die fast 16 Monate Einzelhaft, die Grunert bislang verbracht hat. 474 Tage, so rechnete er dem Gericht vor und bekundete, mein Gerechtigkeitsempfinden ist irritiert. In der Tat stehen auf den ihm zur Last gelegten Taten im Höchstfall 5 Jahre Freiheitsentzug, so viel wie auf Fahrraddiebstahl, wie Grunert vorwurfsvoll anmerkte. Heute begann er Punkt für Punkt die Anklageschrift aus seiner Sicht zu widerlegen. Dieses Ding, wie er verächtlich sagte. Hätte ich so etwas abgeliefert, so sagte Grunert zu einer Passage, hätte man mich für schwachsinnig erklärt. Dies waren die einzigen Situationen, in denen Grunerts Gefühl, man habe ihm Unrecht getan, aggressiv hervorbrach. Ansonsten bemühte er sich um fast übertriebene Höflichkeit, versicherte wiederholt, er wolle den Prozess nicht verschleppen, er hege gegen die Kollegen vom Bundeskriminalamt oder dem Verfassungsschutz keine persönliche Feindseligkeit und er wolle rücksichtslos gegen sich selbst aussagen. Bislang spricht freilich in seinen Augen und in denen seiner Verteidiger alles für ihn. Ist an den Fakten, den verdächtigen Reisen nach Berlin, zwar nicht zu rütteln, Grunert gibt sie alle zu, wohl aber an der Interpretation. Hier hat der Angeklagte ein gutes Gewissen. Eine abgelegte Polizeiuniform, von der er die Rangabzeichen abgetrennt habe, will Grunert vor Jahren seinem Schwager in Thüringen geschickt haben. Und mit Blick auf die Bundesanwaltschaft gewandt, sagte er spitz, diese Uniformteile sind das Einzige, was ich der DDR geliefert habe.
Aus Hamburg hörten Sie
das Echo des Tages. Es ist 19 Uhr. Hier sind der Norddeutsche Rundfunk und der Westdeutsche Rundfunk mit Nachrichten.
Am Kriminalbeamten Rolf Grunert, geboren am 1. Juli 1925 in Arnstadt, Thüringen, hat der dritte Strafsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts in der Sitzung am 21. Dezember 1978 für recht erkannt. Der Angeklagte wird wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Es werden eingezogen eine Minox-Filmbetrachtungslupe sowie die Asservate 1.4.13 und 1.4.14. Der Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.
Ich habe mich für eigentlich nichts zu entschuldigen. Für das, was ich getan habe, habe ich gebüßt. Und zwar mehr, als eigentlich das Delikt an Strafe hergibt. Denn ich habe ja nicht nur die Strafe abgesessen. Ich habe eigentlich alles verloren. Also ich will sagen, zu entschuldigen habe ich mich bei überhaupt niemandem.
Der Spion, der aus der Kripo kam. Ein westöstliches Agentenschicksal. Ein Feature von Rainer Link.
Vom Balkon seiner Wohnung im 25. Stockwerk der Leipziger Straße genießt Rolf Grunert einen weiten Blick über die Hauptstadt. Ost- und West-Berlin sind endgültig zusammengewachsen. Der Bahnhof Friedrichstraße, das einstige Nadelöhr zwischen den verfeindeten Blöcken, ist frisch renoviert. Über diesen Bahnhof gelangte Rolf Grunert ab 1961 regelmäßig in den Ostsektor, traf seine Führungsoffiziere, lieferte ihnen Interna aus der westdeutschen Politik und kehrte umgehend zurück in sein bürgerliches Leben als Kriminalbeamter in Hamburg.
Im Sommer 61, am 13. August, da schossen wir die Grenze und keiner hat's gewusst. Lachte zu, achte zu, endlich war das Morgenrot.
Der große Tag, an dem die Berliner Mauer gebaut wurde. Das konnte ich politisch nicht mehr ertragen, die Hetze gegen die ausblutende DDR. Ich überlegte immer, was kannst du denn nun eigentlich machen? Ich habe mich dazu einem Schritt entschlossen. Du musst dich mal in der DDR umsehen, was ist Sache und. Die Fahrt fand statt mit meiner damaligen Familie. Ich kriegte einen Besuch von zwei Herren, die mich um ein Gespräch baten, und ich wurde für den nächsten Tag nach Erfurt gebeten, wurde abgeholt und traf da mit einigen anderen Herren zusammen und wir führten ein sehr lockeres Gespräch. Ich ergriff die Initiative insofern, als ich wusste ja, mit wem ich es zu tun hatte, indem ich kaltschnäuzig fragte, meine Herren, kann ich in der DDR als Kriminalist tätig werden? Heftiges Lachen bei meinen Gesprächspartnern, so nicht, da müssten wir uns etwas anderes einfallen lassen. Und wir verabredeten uns für eine spätere Zeit mal in Berlin zur Organisation eines Treffens.
Man sieht sich in Ost-Berlin wieder und ist sich schnell einig. Er solle nicht als Kriminalist in den Osten wechseln, sondern als Westkriminalist für den Osten arbeiten. Es folgt ein langer Zeitraum, in dem Rolf Grunert nichts von seinen neuen Partnern hört. In den Akten des Ministeriums für Staatssicherheit wird Rolf Grunert in dieser Zeit unter dem Tarnnamen Kontaktperson Alster geführt. Ein Hauptmann Koch bringt eine erste Einschätzung über den Spionageaspiranten zu Papier.
Man muss einschätzen, dass die Gewinnung von Alster zu reibungslos verlief. Die Möglichkeit eines Doppelspiels ist nicht ausgeschlossen. Beim Treff gab es keine offensichtlichen Anzeichen dafür, dass die Kontaktperson unehrlich ist bzw. im Auftrage geschickt wurde.
Ich habe dann zugewartet, wie es im Beamtendeutsch heißt, und bekam wohl 1964 oder 65 die nächste Karte. Und da wurden dann Nägel mit Köpfen gemacht und ich habe mich dann für eine Mitarbeit zunächst einmal bereit erklärt. Unterschrieben worden ist nichts. Das erfolgte erst später. Von da an fanden sporadische Treffen weiterhin statt. Ich habe dann aufgrund von Bitten oder, wie man heute sagen würde, von Aufträgen einige Erkenntnisse in der Bundesrepublik zusammengetragen oder ermittelt und sie dann in Richtung Osten weitergereicht.
Rolf Grunert alias Alster fühlt sich unterfordert, liefert aber weiterhin Berichte und Dossiers, von deren Nutzlosigkeit er insgeheim überzeugt ist.
Ich kann aus heutiger Sicht sagen, das war zur damaligen Zeit, also bis 68, 69, war das so eine Art Abenteurertum für mich. Denn bitte verkennen Sie nicht, in diese Zeit fiel dann auch eine Einweisung für den Geheimdienstbereich. Ich bin hier also in Ost-Berlin tagelang durch eine hohe Schule gegangen. Von der unsichtbaren Tinte über den Funkverkehr, über das Senden und Empfangen und mit all diesem Schwachsinn, tote Briefkästen, will also sagen, das war für mich eine Art Abenteuer.
Das anfängliche Misstrauen gegen den Agenten, der sich selbst anbot, schmilzt. In einer kleinen feierlichen Zeremonie verpflichtet sich Alster zur dauerhaften Zusammenarbeit und steigt von der Kontaktperson zum informellen Mitarbeiter auf. Seinen IN-Namen darf er sich selbst wählen, Wilhelm Schneider. 1968 herrscht ein wahrer Gründungsboom an politischen Organisationen. Auch der heimliche Kommunist Rolf Grunert gründet eine Organisation, allerdings eine berufsständische, die bundesweit Kriminalbeamte vertreten will. Den Bund Deutscher Kriminalbeamter, BDK. Gewerkschaftlich ist die deutsche Polizei in diesen Jahren uneinheitlich organisiert. Da gibt es im DGB die Gewerkschaft der Polizei, es gibt die Polizeigewerkschaft im Deutschen Beamtenbund und auch die mächtige ÖTV ist interessiert, in der Berufsgruppe der Polizisten eine gewichtige Rolle zu spielen.
Wir wollten eine gründliche Reform der deutschen Kriminalpolizei insgesamt herbeiführen.
Ost-Berlin erkennt nun das geheimdienstliche Potenzial, das in Grunerts Verbandsarbeit steckt. Er gilt als Perspektivagent, den man nicht durch Routineaufträge gefährden will. Die Karriere des Kundschafters nimmt einen weiteren Aufschwung, als er in den Personalrat der Hamburger Polizei gewählt wird. Grunert will seinen Kriminalistenbund gegen die Konkurrenz der anderen Polizeigewerkschaften profilieren. Er tut dies, indem er seinem BDK ein rechtspopulistisches Image verschafft. Der IM Wilhelm Schneider profiliert sich aus eigenen Erwägungen im rechten politischen Spektrum. Eine Order aus Ost-Berlin liegt nicht vor, allerdings auch keine Warnung vor rechter Profilierung oder gar eine Verwarnung wegen antisozialistischer Abweichlerei. Der heimliche Kommunist und Kundschafter für die DDR agiert in seiner Rolle als Verbandsfunktionär und Personalratsvorsitzender äußerst unorthodox. Die Kriminalbeamten lieben die starken Auftritte ihres Vorsitzenden. Ost Herold, Präsident des Bundeskriminalamtes, ist quasi von Amts wegen für den Aufbau zentraler Polizeistrukturen zulasten der schwerfälligen föderalen Arbeit der Landespolizeien zuständig. Ein deutsches FBI nach amerikanischem Muster. Das ist die Idee, die Rolf Grunert und Horst Herold gemeinsam pflegen. Beide Männer freunden sich an, pflegen enge persönliche Kontakte beim Skifahren. Da sie politisch auf einer Wellenlänge funken, zählt das Dienstgeheimnis bald nur noch wenig. Durch die Männerfreundschaft öffnen sich geheime Verschlusssachen wie von selbst.
Entscheidend war in jenen Jahren die Entwicklung und überhaupt der Aufbau der EDV im Bereich des Bundeskriminalamtes, aber auch der Landeskriminalämter. Und das war die Zeit, in der ich mich dann schließlich wegen der vielen Misserfolge und des Ärgers und der unglaublichen Zustände entschlossen habe, die Dinge, die von Einzelnen in der Bundesrepublik entwickelt worden waren, insbesondere beim Bundeskriminalamt, dass ich da eine Fülle von Unterlagen in Richtung Ost-Berlin verbracht habe. Erfuhr dann, dass also vieles von dem, was in der Bundesrepublik entwickelt worden war, hier begeistert Aufnehmung gefunden hatte, im Osten und auch realisiert wurde.
Der BDK-Vorsitzende hat seine Mitglieder in allen Polizeieinheiten des Landes sitzen. Mitgliedern aller Bundestagsparteien gilt er als verlässlicher und kompetenter Gesprächspartner. Auch pflegt er enge Kontakte zu Mitarbeitern des Bundesnachrichtendienstes und des Verfassungsschutzes. Zur persönlichen Verwendung erhält er zahllose Dokumente, die den Stempel streng vertraulich tragen, zur Einsicht. Dabei hat er als Kriminalbeamter nicht einmal eine dienstliche Befugnis zum Umgang mit Verschlusssachen erhalten.
Auch das bekenne ich ja nun unumwunden, dass ich zum Beispiel die Vorgänge in der Innenministerkonferenz, über die ich ja im Detail auch unterrichtet worden bin, und vor allem deren Protokolle allesamt zu meinen Freunden nach Ost-Berlin mitgenommen habe und wir darüber auch diskutieren konnten.
Der Weg nach Ost-Berlin ist kurz, denn die Bundesgeschäftsstelle des Kriminalistenverbandes residiert in West-Berlin. Rolf Gruner pendelt immer häufiger zwischen dem Ost- und Westteil der Stadt. Eine gewisse Sorglosigkeit hat sich eingeschlichen. Und wohl mag auch ein Gefühl der Unverletzbarkeit ihm den Blick für die Risiken seines strafbewehrten Nebenjobs verstellt haben.
Im Oktober 1976 habe ich von einem meiner, na, sagen wir mal, Vertrauensleute oder Bekannte oder Freunde sogar vom Verfassungsschutz erfahren, dass gegen mich eine Telefonüberwachung läuft. Ja, das war also der Hinweis darauf, dass irgendein Verdacht bestehen musste oder konstruiert war. Zunächst hatte ich nur gedacht, es ist eine Konstruktion, um mich in irgendeiner Weise bei passender Gelegenheit mundtot zu machen, weil ich zu jener Zeit eine recht heftige Attacke gegen die Innenministerkonferenz bzw. einzelne Innenminister führte. Ich wusste also erstens, dass mein privates Telefon, meine mindestens 4 Dienstapparate, der Fernschreibverkehr und auch später die Briefpost überwacht bzw. kontrolliert wurden.
Rolf Grunert bemerkt mit geschultem Auge, dass er bei seinen Berlin-Flügen observiert wird.
Wenn es auch nur den geringsten Verdacht gegeben hätte von mir aus, dass meine Kontrahenten über Beweise verfügen, dann hätte ich mich frühzeitig genug abgesetzt. Dann hätte mich keiner mehr erwischt.
Als Kriminalbeamter hat Rolf Grunert vielen Verdächtigen Handschellen angelegt. Er kennt das metallische Geräusch, wenn sich die stählernen Ringe um die Handgelenke schließen. Am 21. Mai 1977 klicken die Handschellen an seinen Handgelenken. Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt haben den Spionageverdächtigen in seinem Hamburger Privathaus erwartet, wie auch umgekehrt Rolf Grunert an diesem Tag mit seiner Verhaftung rechnete. Man wird mich nicht lange hinter Gittern halten können, denkt er. Seine Festnahme wird er als Komplott gegen einen unbotmäßigen Polizeifunktionär darstellen und die Medien werden ihn dabei kräftig unterstützen. Am Ende wird er seinen Widersachern die Lektion erteilt haben, an Rolf Grunert könnt ihr euch nur die Finger verbrennen oder die Zähne ausbeißen. Oder beides. Neunzehn Monate sitzt Rolf Grunert mittlerweile in U-Haft. Seine Taktik geht nicht auf. Seine früheren Partner aus Polizei, Politik und Medien gehen erst auf Distanz, lassen ihn dann nach und nach ganz fallen. Aus heutiger Sicht stellt der Prozess Bundesrepublik Deutschland gegen Grunert Rolf ein Kuriosum dar. Eine Hausdurchsuchung hat 3 Ostberliner Telefonnummern zutage gefördert, die die Ermittler dem Ministerium für Staatssicherheit zuordnen. Und im Terminkalender des Angeklagten findet sich häufig die Eintragung des Buchstaben B. Man schließt daraus, B steht für Ost-Berlin und man glaubt daraus, die Anzahl der konspirativen Treffen hochrechnen zu können. Doch was hat der mutmaßliche DDR-Agent verraten? Die Ermittler tappen vollständig im Dunkeln. Seit wann ist der Angeklagte für das Ministerium für Staatssicherheit tätig? Die Bundesanwälte können nur spekulieren und verschätzen sich dabei um 10 Jahre zugunsten des Angeklagten. Kann man einen Angeklagten ganze 19 Monate in einer Einzelzelle des Untersuchungsgefängnisses festhalten, um ihn anschließend wegen einer schwachen Beweislage laufen zu lassen? In seinem Urteil kann der 3. Strafsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichtes keinen einzigen Fall von Landesverrat feststellen. Mit Ausnahme des Angeklagten, der es besser weiß, tappen alle Prozessbeteiligten im Halbdunkel. Schließlich verurteilt man ihn zu 2 Jahren und 6 Monaten Haft wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit. In Anrechnung der 19-monatigen U-Haft und unter Anwendung der sogenannten Zweidrittelregelung für gute Führung kann Rolf Grunert fast zeitgleich mit seiner Verurteilung den Entlassungsschein in Empfang nehmen. Kein Job, kein Geld, keine Freunde. Zeit, dem Westen endgültig Adieu zu sagen.
Die Genossen der Ostfront haben mir anheimgestellt, entweder ein Rentnerdasein zu genießen oder aber eine Vortragstätigkeit auszuüben. Ich habe also an Bildungseinrichtungen der DDR Vorträge gehalten.
Mit dem Fall der Mauer bricht für Rolf Grunert auch ein Weltbild zusammen. Der Staat, dem er als Kundschafter diente, hat sich als historische Seifenblase erwiesen. Auch ganz persönlich holt ihn die Vergangenheit ein. Westliche Geheimdienste und Ermittler der Bundesanwaltschaft stellen nun fest, das Urteil gegen Rolf Grunert aus dem Jahre 1979 stützte sich nur auf geheimdienstliche Lappalien und Vermutungen. Jetzt, nach Öffnung der Archive, wird das ganze Ausmaß seines Geheimnisverrats sichtbar. Das Grundgesetz gilt inzwischen auch in Ost-Berlin. Das hat für Rolf Grunert zunächst die unangenehme Folge, dass die Ermittlungsbehörden seinen Fall erneut aufrollen. Letztlich sorgt dieses Grundgesetz dann aber auch dafür, dass er ungeschoren davonkommt. Denn ein Angeklagter darf wegen eines Tatvorwurfes nicht zweimal verurteilt werden. Seit 10 Jahren lebt der einstmalige Top-Agent nun unbehelligt als Rentner im Unruhestand in Ost-Berlin.
Ich betätige mich noch ein wenig politisch, aber auch da mit nicht nur wenig, sondern gar keinem Erfolg.
Vom Balkon seiner Wohnung im 25. Stockwerk der Leipziger Straße hat der Rentner Rolf Grunert einen direkten Blick auf das nahe Parteigebäude der PDS im Karl-Liebknecht-Haus. 1998 ist er der Partei der Demokratischen Sozialisten beigetreten.
Die eigene Partei meidet mich weitestgehend. Ich bin aber nicht bereit, vorläufig auszutreten.
In seinem Bücherregal stehen die Agenten-Thriller von John le Carré neben den sozialistischen Klassikern. Über seinem Schreibtisch hängt ein Foto, das ihn mit Horst Herold, dem ehemaligen Präsidenten des Bundeskriminalamtes, zeigt. Also dem Mann, den er am erfolgreichsten um polizeiliche Verschlusssachen entreicherte.
Persönlich enttäuscht habe ich natürlich eine ganze Menge von Menschen. Und insbesondere den damaligen Präsidenten des Bundeskriminalamtes, den Herrn Dr. Horst Herold. Den habe ich wahnsinnig enttäuscht und ich muss sagen, das ist eigentlich der Vorgang, der mir bis heute schwer auf der an sich nicht vorhandenen, aber wie man so sagt, Seele liegt.
Wenn Rolf Grunert, der Spion, der aus der Kripo kam, eine Bilanz über die Jahrzehnte seiner Informantentätigkeit für die DDR zieht, fällt das Resümee knapp und eindeutig aus.
Das ist völlig für die Katz. Kundschaftertätigkeit, geheimdienstliche Agententätigkeit, Landesverrat, hier mit ganz, ganz wenigen Einschränkungen ist das alles für die Katz und der reine Schwachsinn. Das gilt für jeden Nachrichtendienst.
Der Spion, der aus der Kripo kam. Ein westöstliches Agentenschicksal. Ein Feature von Rainer Link. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks.
Vor 10 Jahren, am 24. September 1991. Unser Kalenderblatt, heute von Martin Hartwig.
März 1989. Markus Wolf stellt in Ost-Berlin ein Buch vor. Troika, sein Erstlingswerk.
Die Botschaft ist eigentlich, wenn man das so etwas hochtrabend bezeichnen wollte, in dem Buch enthalten, dass Menschen der unterschiedlicher Herkunft, Entwicklung, geprägt von unterschiedlicher Umwelt, aufeinander zugehen müssen. Und wenn das geschieht, wird manches in der Politik sicher auch mehr mit Vernunft zu tun haben, als wir das in vergangenen Jahrzehnten erleben konnten.
Markus Wolf erzählt in Troika die Geschichte seines verstorbenen Bruders Konrad Wolf und seiner 2 Freunde, die sich im Moskauer Exil kennenlernten und Freunde blieben, obwohl sie nach dem Ende der Nazizeit in verschiedenen politischen Systemen lebten. In der Bundesrepublik interessiert man sich jedoch nicht für die literarische Qualität des Buches, sondern vor allem für den Autor selbst.
So wurde das bis vor kurzem Undenkbare möglich. Markus Wolf, der oberste Geheimdienstchef der DDR, steht westlichen Journalisten für Gespräche, Hintergrundinformationen zur Verfügung.
Er beschäftigte die Fantasie der Öffentlichkeit, der Listige, der Gerissene oder der Schlaue Wolf, wie er nicht ohne Respekt genannt wurde, und von dem es lange kein Foto gab.
Ich bin für eine offene Meinungsäußerung. Ich bin dafür, dass Möglichkeiten bestehen, diese Meinungen auch zum Beispiel zu publizieren.
In einem der vielen Interviews, die Wolf in diesen Tagen gab, sagte er, dass er gerne seine alte Heimatstadt Stuttgart wiedersehen würde. Vielleicht war dies der Grund dafür, dass im Juni 1989 Generalbundesanwalt Kurt Rebmann einen Haftbefehl gegen Wolf erwirkte. Falls er wirklich käme, wollte man gerüstet sein. Der Haftbefehl lautete auf geheimdienstliche Agententätigkeit in besonders schwerem Fall.
Du Kämpfer an der unsichtbaren Front, den Menschen bist du unbekannt. Jedoch es dankt dir für all dein Tun, für dein stilles Heldentum, dein Vaterland. Es dankt dir.
Im Herbst 1989 kämpfte Wolf nicht mehr an der unsichtbaren Front, sondern vor 500.000 Demonstranten auf dem Berliner Alexanderplatz darum, Partei und Staat zu retten.
Damit wird noch deutlicher werden, dass es in dieser meiner Partei nicht an engagierten und couragierten Menschen auf allen Arbeitsebenen und Feldern mangelt, nicht an klaren und konzeptionell kompetenten Köpfen fehlt.
Die Demonstranten auf dem Ostberliner Alexanderplatz am 4. November 1989 hatten nicht vergessen, welche Rolle Wolf in der DDR gespielt hatte. Zu spät hatte er sich gewendet, um noch eine neue politische Karriere starten zu können. Stattdessen fiel die Mauer und er hatte ein ernsthaftes Problem, als der 3. Oktober 1990 der Tag der Wiedervereinigung nahte. Um dem Vollzug des Haftbefehls zu entgehen, setzte er sich zusammen mit seiner Frau zuerst nach Österreich ab und von dort aus mit Hilfe des KGB in die Sowjetunion. Doch nach dem Putsch gegen Gorbatschow konnten ihm auch seine alten Freunde nicht mehr helfen. Das Ehepaar Wolf floh am 30. August 1991 wieder nach Österreich, wo der ehemalige Spionagechef zunächst unerkannt untertauchte.
Markus Wolf hat sich gestellt. Der ehemalige Spionagechef der DDR wurde heute Morgen an der deutsch-österreichischen Grenze festgenommen.
Dies meldete der RIAS am Vormittag des 24. September 1991. Wolf hatte die deutschen Behörden darüber informiert, dass er einreisen werde. Nach 11 Tagen Untersuchungshaft kam er gegen eine Kaution von 250.000 Mark frei. Ein langwieriger Prozess kam in Gang, bei dem es im Wesentlichen um die Frage ging, ob jemand, der nach DDR-Recht nicht Unrechtes getan hatte, nach bundesdeutschem Recht verurteilt werden konnte. Das Oberlandesgericht Düsseldorf verurteilte Wolf zu 6 Jahren Haft wegen Landesverrats.
Jemanden, der für die DDR spionierte, des Verrats an der Bundesrepublik zu bezichtigen, das hat eine Logik, allerdings eine seltsame.
Dies erklärte Heribert Hellenbroich, der ehemalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes. Wolf brauchte seine Haftstrafe nicht anzutreten, da noch ein Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts ausstand. Und das entschied 1995, dass DDR-Bürger wegen Spionage gegen die Bundesrepublik nur eingeschränkt strafrechtlich verfolgt werden dürfen. Wolf war damit praktisch ein freier Mann. Das Urteil gegen ihn wurde aufgehoben. Stattdessen wurde er wegen Freiheitsberaubung in 4 Fällen verurteilt, aber nur zu einer Bewährungsstrafe.
Vor 10 Jahren, am 24. September 1991, stellte sich der ehemalige DDR-Spionagechef Markus Wolf den bundesdeutschen Behörden. Sie hörten ein Kalenderblatt von Martin Hartwig.